möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem brandaktuellen Thema heute Morgen. Wie gefährlich sind christliche Fundamentalisten? Sie sehen hier übrigens den Turm von Pisa, der so schief ist, weil er bekanntlich auf Sand gebaut worden war. Das Fundament stimmte nicht, war nicht Fels, sondern Sand. Seit dem 11. September 2001 spricht man in aller Welt von den Fundamentalisten. Und zwar insbesondere von dem islamischen Fundamentalismus als Gefahr für die westliche Welt. Das war gewissermaßen der Auftakt zu einem Frontalangriff auf die abendländische Kultur. Und jetzt, wo man so viel über Fundamentalisten, islamische Fundamentalisten spricht, stellt sich natürlich auch die Frage, und was ist mit christlichem Fundamentalismus? Nun, ich möchte ganz kurz erklären, wie eigentlich der Begriff christlicher Fundamentalismus, christliche Fundamentalisten entstanden ist. Und dazu blende ich zuerst zurück ins 19. Jahrhundert. Das war die Zeit von Charles Darwin, 1809 bis 1882, der Vater der modernen Evolutionslehre. Man feiert ja in diesem Jahr das 200-Jahr-Jubiläum seiner Geburt und zugleich das 150-Jahr-Jubiläum seines ersten Evolutionsbuches, die Entstehung der Arten. Damals wurden diese Ideen einer Evolution, die Gott nicht mehr braucht, die Entstehung der Lebewesen und der Pflanzen und dann auch des Menschen einfach aus der Natur heraus und ihren Gesetzen erklären kann ohne Gott, diese Gedanken eroberten sehr schnell die intellektuelle Welt. Daneben habe ich einen weiteren wichtigen Mann des 19. Jahrhunderts hier auf der Folie aufgeführt, Julius Wellhausen, 1844 bis 1918. Er ist gewissermaßen der Inbegriff der liberalen Theologie. Die Wellhausen-Hypothese sollte die ganze Bibel auf den Kopf stellen. Er hat auch die ganze Geschichte Israels auf den Kopf gestellt und gesagt, so wie das in der Bibel steht, war es eben nicht, sondern genau umgekehrt. Und diese Ideen haben auch sehr schnell die theologischen Hochschulen erobert. Und so kann man sagen, im 19. Jahrhundert begannen diese liberalen Ideen des Evolutionismus und der liberalen Theologie überall in die Kirchen einzudringen. Ganz besonders in Deutschland, dann im weiteren Sinn in Europa und etwas zeitverschoben kam das dann auch in Amerika. Eine Gruppe bekannter christlicher Gelehrter wendete sich aber gegen das Eindringen bibelkritischer und liberaler Lehren in die Kirchen. Und zwar ganz besonders im englischsprachigen Raum. Das waren Leute wie zum Beispiel Sir Robert Anderson, 1841 bis 1918. Oder Robert Dick Wilson, 1856 bis 1930. Und viele andere. Robert Wilson ist ja bekannt dafür, dass er 40 Sprachen und Dialekte konnte. Er hat alle Bibelsprachen und alle Sprachen des biblischen Umfeldes gelernt. Und zwar mit dem Ziel, dass er die Bibelkritik mit diesem gründlichen Hintergrundwissen widerlegen könne. Er hat sein Leben eingeteilt in drei Abschnitte. Da hat er sich gesagt, ich will zuerst all diese Sprachen lernen, gründlich. Und dann im zweiten Drittel mache ich dann Forschungsarbeit und den letzten Drittel des Lebens verwende ich dann, um diese Forschungsarbeit aufzuschreiben und zu publizieren. Das klingt ein bisschen verwegen, wenn man das Leben so einteilt. Wir haben keinen Tag in der Hand. Aber der Herr hat das ihm so geschenkt. Er konnte das dann auch wirklich umsetzen. Und er hat wirklich seine ganze Gelehrsamkeit in den Dienst Gottes gestellt, ganz bewusst. Er hat nicht seine Ehre gesucht, sondern die Ehre Gottes. Und Sir Robert Anderson, den ich auch so stellvertretend für viele andere hier erwähne, er war der Chef von Scotland Yard. Also der große Kriminalpolizist von England im 19. Jahrhundert. Und er hat das bekannte Buch geschrieben, The Coming Prince, wo er zeigt, wie die Prophetie aus Daniel 9 auf das Kommen des Messias mit den Jahrwochen sich ganz exakt erfüllt hat in Jesus Christus. Er hat diese Jahrwochen ja umgerechnet in die 173.880 Tage und hat in Zusammenarbeit mit Astronomen des Königlichen Observatoriums von Greenwich hat er diese Dinge dann dargelegt und damit eben ganz gründlich belegt und bewiesen, wie genau biblische Prophetie ist, wie sich das wirklich zeitlich ganz exakt in Jesus Christus erfüllt hat. Nun, diese Gelehrten hatten Konferenzen in Amerika, das sind die sogenannten Niagara-Konferenzen, also da in der Nähe der Niagara Falls. Ich war gerade vor kurzem dort mit 4 unserer Kinder und da habe ich natürlich gedacht und ihnen auch erklärt, von da kommt der Fundamentalismus. Aus diesen Bibelkonferenzen, da in der Nähe dieser wunderbaren Fälle, da hat man eben miteinander ausgetauscht und auch die Sorge miteinander geteilt, dass eben immer mehr das Christentum aufgeweicht, aufgebrochen und zersetzt wird. 2 reiche Christen haben sich gesagt, wir stellen ganz viel Geld zur Verfügung. Und zwar im Jahr 1909 haben sie das auf die Seite gestellt. Damit könnte man sagen, der Fundamentalismus hat heute das 100-Jahr-Jubiläum, während Darwin das 200-Jahr-Jubiläum hat. Ja? Und zwar sollte das Geld verwendet werden für eine Buchreihe über die Grundlagen des christlichen Glaubens. Und diese Bücher sollte man gratis verbreiten können an alle möglichen Missionare und Sonntagsschullehrer und Prediger und so weiter. Und so entstand diese Taschenbuchreihe in 12 Bänden von 1910 bis 1915 mit dem Titel The Fundamentals, The Testimony for the Truth. Also die fundamentalen Dinge, das Zeugnis für die Wahrheit. Ich habe hier unten die Internetadresse angegeben, wo man diese Aufsätze dieser christlichen Gelehrten nachlesen kann. Also auch heute noch ist das sensationell, was die da in Kurzform präsentieren, um zu zeigen, wie zuverlässig die Bibel ist. Ich möchte in diesem Zusammenhang Psalm 11, Vers 3 zitieren, wo steht, wenn die Fundamente umgerissen werden, was soll der Gerechte tun? Das haben sich diese Niagara-Gelehrten eben auch gefragt. Aber nicht nur gefragt, sie haben dann auch gehandelt. Und sie wollten darlegen mit ihren Publikationen, die Bibel ist Gottes Wort. Sie ist glaubwürdig und absolut zuverlässig, auch in einer modernen Zeit. Und sie legten auch dar, Jesus Christus ist wirklich für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Das müssen wir nicht modern umdeuten. Das ist so geschehen. Er ist auferstanden und wird wiederkommen. Sie haben auch dargelegt, dass auch in einer modernen Zeit es immer noch möglich ist, alles zu glauben, was in der Bibel steht, ohne ein Problem mit den Fakten der Wissenschaft zu haben. Das war ja eben gerade für Wilson so wichtig. Er wollte darlegen, das gelang ihm auch, darzulegen, dass die Bibel nicht im Gegensatz zu den Fakten der Wissenschaft steht. In der Folge des Erscheinens dieser Buchreihe begann man Christen, die immer noch, in dieser modernen Zeit, noch dasselbe glauben wie die ersten Christen, Fundamentalisten zu nennen. Eben weil sie festhielten an den fundamentalen Dingen des christlichen Glaubens. Man kann also sagen, Fundamentalisten sind demnach Christen, die das ursprüngliche Christentum festhalten und auch ausleben. Die also nicht bereit sind, eine Umdeutung des Christentums vorzunehmen, das gar nicht mehr authentisch ist, gar nicht mehr ursprünglich, gar nicht mehr echt ist, sondern sie wollten das authentische, ursprüngliche des christlichen Glaubens nach wie vor festhalten. Jetzt gehen wir in der Geschichte, in der modernen Geschichte, einen Sprung weiter ins Jahr 1979. Dieses Jahr markiert die islamische Revolution im Iran. Das war ein ganz dramatisches Ereignis, bei dem übrigens auch Zehntausende von Juden aus dem Iran unter dramatischen Umständen aus dem Land geflohen sind, weil ihnen klar war, was jetzt kommt. Diese Revolution sollte nämlich eine Vorzeigerevolution sein. Sie sollte zeigen, Islamisten oder Muslime sollen sich in der heutigen Zeit zurückbesinnen auf den alten Machtanspruch des Islams durch Muhammad. Und das islamische Gesetz soll eben auch die Staaten beherrschen. Und so kam der Iran unter das Gesetz der Scharia. Aber das sollte nur eine Vorzeigerevolution sein. Alle islamischen Staaten sollen ab dieser Zeit auch das Gleiche erleben. Eine Revolution und damit eine Rückbesinnung auf die Machtansprüche Muhammads im Islam. Nun, da geschah etwas Wichtiges im Zusammenhang mit dem Begriff Fundamentalismus. Der Begriff Fundamentalismus wurde von da an auch auf Muslime angewendet. Und zwar insbesondere auf gewalttätige Muslime. Wir gehen wieder einige Jahre weiter. 6. Dezember 1992. Ein verheerendes Ereignis in Indien. Damals wurde die Babri-Moschee in Ayodhya durch militante Hindus zerstört. Die behaupteten, dass das ein ganz wichtiger Ort war, an dem ein Hindu-Gott geboren worden war, und darum musste diese Moschee weg, dem Erdboden gleichgemacht werden. Die Folge dieses Zusammenpralls zwischen Hindus und Muslimen führte zu etwa 2000 Toten, hauptsächlich unter den Muslimen. Und nun geschah wieder etwas Wichtiges. Von da an wurde der Begriff Fundamentalismus auch auf gewalttätige Hindus angewendet. Sie sehen also, im Lauf der Zeit gab es immer eine umfassendere Erweiterung des Begriffs Fundamentalisten. Nun, das ist ein bisschen problematisch, wenn ein Wort alles Mögliche heißen kann. Vielleicht kennen einige von Ihnen die Comics mit den Schlümpfen. Das sind so Zwerge, ich mache nicht jetzt irgendwie Schleichwerbung für Comics oder so, aber man kann etwas Interessantes hier illustrieren. Die Schlümpfe, die schlumpfen den ganzen Tag. Das heißt also, wenn die etwas backen in der Bäckerei, dann schlumpfen sie eben ein Brot. Oder wenn sie in den Wald gehen, um einen Baum umzuhauen, dann schlumpfen sie einen Baum. Oder wenn die etwas Schönes singen wollen, dann schlumpfen sie ein Lied. Also schlumpfen heißt alles. Und das ist das Problem mit dem Wort Fundamentalismus. Wenn Fundamentalismus plötzlich alles Mögliche bedeuten kann, dann bedeutet es eigentlich letztlich gar nichts mehr. Doch, man weiß ja nicht mehr, was heißt schlumpfen. Weil es alles bedeutet, bedeutet es eigentlich nichts mehr. Und so könnte man anstatt von Fundamentalismus, könnte man von Schlumpfismus sprechen. Es wäre etwa gleich aufschlussreich. Oder anstatt von Fundamentalisten, von Schlumpfisten. Das zeigt eigentlich, wie absurd es ist, wenn ein Begriff eben so wie ein Gummi auseinandergezogen wird. Aber bevor wir da weiterdenken, kommen wir auf die Bibel zurück. Und zwar möchte ich aus dem Fundamentalistengleichnis in der Bergpredigt vorlesen. In Matthäus 7, Vers 24 beendete Jesus Christus seine Bergpredigt mit folgendem Wort. Jeder nun, der irgend diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich einem klugen Manne vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel hernieder, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stürmten wider jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird einem törichten Manne verglichen werden, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel hernieder, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stießen an jenes Haus, und es fiel, und sein Fall war groß. Nun, was bedeutet dieser Fels im Gleichnis? In der Bildersprache der Bibel bedeutet der Fels immer wieder Gott, immer wieder Jesus Christus. In 1. Korinther 10, Vers 4 steht, der Fels aber war der Christus. Also, jemand, der die Worte Jesu hört und sie auch praktisch umsetzt, das ist ein Fundamentalist, denn er baut sein Leben auf das Felsfundament des Sohnes Gottes. Aber jemand, der das nur hört und gar nicht umsetzt, das ist eben kein Fundamentalist. Denn er baut sein Haus auf Sand. Und wenn dann die Stürme des Lebens kommen, dann kann es vollends zusammenbrechen. Und da zeigt sich, ob man ein solides Fundament hat oder nicht. Nur so nebenbei, ich habe Darwin erwähnt, sein endgültiger Bruch mit Gott kam 1851. Das war das Jahr, in dem er seine Tochter Anne verlor. Und er hat so gegen Gott rebelliert und hat damals wirklich den Glauben an die Gerechtigkeit Gottes endgültig aufgegeben. Dann ging es noch ein paar Jahre, 1859, und dann kam sein erstes Evolutionsbuch. Das ist schon dramatisch. Aber der Mann hat wirklich sein Leben auf Sand gebaut, und als dann die Stürme des Lebens kamen, brach das Ganze zusammen und sein Fall war groß. So ist er irre geworden an Gott und an dem Leben. Nun, interessant ist, wenn der Herr Jesus sagt in diesem Fundamentalistengleichnis, wer seine Worte hört und sie tut, der baut sein Haus auf den Felsen, dann müssen wir uns fragen, ja, was wird denn so gesagt in dieser Bergpredigt? Ich lese nur vor aus Matthäus 5, 44. Denn das ist in unserem Zusammenhang sehr aufschlussreich. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Und betet für die, die euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Also das gehört zum christlichen Fundamentalismus, die Feindesliebe. Und wenn jemand das nicht umsetzt, dann ist er kein Fundamentalist. Auch wenn er vielleicht sagt, ich bin ein Fundamentalist. Aber wenn er gewalttätig wird, ist er kein Fundamentalist. Denn die Bibel macht das ganz klar. Nur der, der die Worte Jesu hört und sie auch tut, der hat auf Fels gebaut. Und der Fels ist Jesus Christus. Also man könnte eigentlich hier den Vortrag schon beenden. Wie gefährlich sind christliche Fundamentalisten? Überhaupt nicht. Muss man überhaupt keine Angst haben. Denn die beten sogar für diejenigen, die sie hassen, beleidigen, verfolgen. Sie segnen, die sie fluchen, und sie lieben die, die ihnen Feind sind. Und wenn sie das nicht tun, sind sie keine Fundamentalisten, bitte. Nun wollen wir das aber vergleichen mit Verhaltensanweisungen für islamische Fundamentalisten, die sich also auf die Grundlagen, auf die Fundamente des islamischen Glaubens zurückbesinnen. Und das ist der Koran. In Sure 2, 217 steht, der Kampf ist euch vorgeschrieben. Und er gefällt euch nicht. Aber vielleicht ist es so, dass euch etwas missfällt, was euch gerade gut ist. Und vielleicht auch, dass euch etwas lieb ist, was euch gerade schädlich ist. Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht. Also hier wird klar gesagt, der Auftrag des Muslimen ist zu kämpfen. Aber es wird hier vorausgesetzt, dass es sein könnte, dass ein Muslim gar nicht Freude hat daran. Und natürlich gibt es viele Muslime, die haben nicht Freude an Dschihad, an heiligem Krieg. Aber dann sagt der Koran, gefällt es euch nicht? Aber vielleicht ist es so, dass euch etwas missfällt, was euch gerade gut ist. Und vielleicht auch, dass euch etwas lieb ist, nämlich nicht zu kämpfen, was euch gerade schädlich ist. Sure 2, 194. Ich zitiere übrigens aus der Koranausgabe des Goldman Verlags. Wenn man in einer anderen Ausgabe nachschaut und dann schauen Sie dieselbe Suren- und Verszahl nach und dann finden Sie nicht, was hier steht. Kein Problem, das ist normal. Von Ausgabe zu Ausgabe differiert das manchmal um ein paar Verse. Müssen Sie also ein bisschen zurücklesen oder vorauslesen und plötzlich findet man den richtigen Vers. Sure 2, 194. Bekämpft sie, bis ihr Versuch aufgehört hat und Allahs Religion gesiegt hat. Also der islamische Kampf soll so lange dauern, bis der Islam, die Religion Allahs, die ganze Welt beherrscht. Nun ist es ja eine gute Sache, wenn man christlichen Fundamentalisten auch kritische Fragen stellt. Und wir wollen zusammen 6 kritische Fragen anschauen. In 1. Petrus 3, Vers 15 sagt der Apostel, seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Also die Bibel ruft hier die Christen auf, sie sollen Rechenschaft ablegen über ihren Glauben von den Menschen rund um sie herum, die gerne wissen möchten, warum glaubt ihr das und warum seht ihr das als eure sichere Zukunftshoffnung? Das Wort für Verantwortung im Griechischen ist hier Apologia. Und von daher kommt das Wort Apologetik. Das bedeutet Verteidigung des christlichen Glaubens. Also eine Darlegung, warum glauben Christen das? Warum sind sie davon überzeugt? Aus welchen Gründen kommen sie zu ihrer Überzeugung? Und diese Apologie, diese Apologetik sollen Christen tun. Und wir müssen uns Mühe geben, eben diesen Fragen wirklich auch gute Antworten zu geben. Nun, ein erster Punkt. Fundamentalistische Christen lehnen die Evolutionslehre ab. Und da kann man sich fragen, ja, aber ist diese Ablehnung der Evolutionslehre in dieser modernen Zeit, in der wir leben, nicht Wissenschaftsfeindlichkeit? Nun, schauen wir uns das an einem Beispiel an. Die Evolutionslehre sagt unter anderem, das Leben sei von selbst entstanden, ohne Gott, und zwar einfach durch die bestehenden Naturgesetze. Ganz besonders berühmt sind deswegen die Experimente von Stanley Miller, 1953. Für Darwin selbst war die Entstehung einer ersten Zelle noch etwas völlig Unerklärliches. Er hat nämlich vor allem in seinen Büchern behandelt den Weg von der Zelle bis zum Menschen, von der Amöbe bis zu Goethe, aber nicht so sehr von der toten Materie bis zur ersten Zelle. Und das war effektiv immer so ein Stachel für die Evolutionisten, aber dann kam Stanley Miller. Und er hat interessante Versuche im Labor durchgeführt. Hier sieht man eine Versuchsanordnung. Und da hat er sich vorgestellt, wie die Atmosphäre in einer frühen Urerde ausgesehen haben könnte und hat das so im Labor dann präpariert. Und bei diesen Versuchen sind Aminosäuren entstanden. Das war sagenhaft. Das sind nämlich ganz kleine Bausteinchen der lebenden Zelle. Und die bildeten sich von selbst. Und von da an begann man überall zu verbreiten, Evolution ist wissenschaftlich bewiesen. Und auch in den Schulen, vielleicht haben Sie das selber noch so in Erinnerung, dass man Stanley Miller angeführt hat, der eben gezeigt hat, das Leben kann selber von selbst entstehen. Nun, hier sieht man das Experiment von Miller. Da haben wir CH4, Methan, H2O, Wasser, Ammoniak, NH3, plus Energie. Und daraus entstanden bei Stanley Miller Aminosäuren. Also er sagte sich, auf der Urerde hat es geblitzt, ja, und gekracht, und durch diese Energie von Blitzen muss eben hier in der Ursuppe, im Urozean, dann eben etwas Besonderes entstanden sein. Und das war das, was er erhielt in seinem Experiment. Das ist eine Aminosäure. Das hat funktioniert. Also er hat dann so mit Elektroentladungen hat er das gemacht und sind Aminosäuren entstanden. Wow. So, und jetzt? Ja, jetzt ist es etwa so, wie wenn jemand einen Stein gefunden hat im Bach und jetzt denkt er, es ist noch ein kleines Stück, bis ich eine Kathedrale gebaut habe. Aber echt gesagt ist der Unterschied noch viel, viel größer. Ja, aber jetzt geht es um Folgendes. Die Zelle aller Lebewesen ist aufgebaut aus riesigen Molekülen. Das sind zu nennen die Proteine. Riesige Ketten, ganz kompliziert zusammengehängt, von 1500 bis 2000 Aminosäuren zusammengekettet. Und dann gibt es andere Riesenmoleküle, die RNS-Moleküle und natürlich noch viel, viel größer, die DNS-Moleküle, wo das Erbgut drauf ist. Also das Leben besteht aus Makromolekülen. So, und jetzt das nächste ist also Folgendes. Wenn man jetzt diese Aminosäuren da in der Ursuppe hat, dann können die, hier hat man eine und hier wieder eine, können die reagieren und sich miteinander verbinden, und so entsteht jetzt ein Dipeptid aus zwei Aminosäuren. Und die Reaktion kann weitergehen, dann kann auch ein Tripeptid entstehen mit drei oder ein Tetrapeptid mit vier und so weiter. Aber jedes Mal, bei jeder Reaktion, wo zwei Aminosäuren zusammenkommen, gibt es da noch ein Abfallprodukt H2O. Und das ist sehr schlecht. Sehr schlecht. Weil dieses Molekül bricht diese entstandene Kette wieder in zwei. Und darum habe ich hier den Reaktionspfeil so nach rechts und dann auch nach links wieder gemacht. Man nennt das eine reversible Reaktion. Die geht also nach vorne, wieder zurück, nach vorne, wieder zurück. Die muss immer zurück in ein thermodynamisches Gleichgewicht. Das weiß jeder, der ein bisschen gründliche Chemie gemacht hat, bis zum Abitur oder sagen wir ein erstes Jahr an der ETH, was mein zweiter Sohn da jetzt in diesem Jahr an Thermodynamik lernen musste. Das war unglaublich. Und er hat das langweilig gefunden, aber ich habe gesagt, das ist gut, du musst das lernen. Das ist Grundlage für Naturwissenschaft. Thermodynamik. Jawohl. Also, jetzt sollte aber das ja weitergehen, diese Kette. Und es geht einfach nicht weiter. Das wird immer wieder gebrochen. Also diese riesigen Moleküle können gar nicht entstehen. Nun, ein Schlaumeier hat dann gesagt, ja, das ist schon so. Natürlich. Das weiß jeder, der ein Jahr Chemie studiert hat, weiß, dass es nicht geht. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, da fand ein Vulkanausbruch im Ozean statt, da entstand eine Insel, und das Wasser wurde dann durch die Hitze des Vulkans wurde eben da verdampft. Dann kann die Reaktion hier weitergehen. Richtig, das geht. Ideal. Dann geht die Kette weiter. Aber dummerweise ist es so, wie am Morgen mit den Hühnereiern in der Pfanne. Ja? Wenn man die 60 Grad erwärmt, dann wird das Protein da drin, wird denaturalisiert. Ja? Also wenn man einem Huhn helfen will, dass garantiert nichts aus dem Ei schlüpft, dann muss man eben das Ei unten wegnehmen, auf 60 Grad erhitzen, wieder zurücklegen, dann geschieht nichts mehr. Das Protein ist denaturalisiert, funktioniert nicht. Und man hat dann noch verschiedene andere Möglichkeiten sich gedacht, wie das unter ganz seltenen, ungewöhnlichen Bedingungen doch gehen könnte. Es ist immer dasselbe, es funktioniert nicht. Das ist hier das Massenwirkungsgesetz der Chemie und es sagt, es geht experimentell, chemisch nicht. Die Kette entsteht nicht. Und dann hat selbst Stanley Miller in den 1990er Jahren hat er gesagt, das war alles nichts. Das kann man vergessen. Funktioniert nicht. Aber in der Zwischenzeit spricht man von einem neuen Weg, RNS-Welten. Da sind RNS-Moleküle entstanden und die haben dann später eben diese Proteine produziert. Das Ganze ist noch viel schlimmer. Denn diese RNS-Moleküle sind ja auch Riesenmoleküle. Und die können auch nicht entstehen, aus den gleichen Gründen. In der Chemie nennt man diese Kettenbildung, die nicht programmiert ist wie in unseren Zellen, da ist sie vorprogrammiert. Und die Proteine entstehen bei uns und bei den Krokodilen und bei den Erbsen. Aber dort ist alles vorprogrammiert und es gibt eine Matrix, nach dem wird das produziert. Aber in der Natur gibt es keine Matrix. Es gibt keine Codesteuerung. Das muss einfach so entstehen. Und es geht unmöglich. Ein fantastisches Buch ist das hier von Bruno Vollmert. Es ist einer der bedeutendsten Polymerchemiker des 20. Jahrhunderts. Er war Professor an der Uni in Karlsruhe, auch in Wien. Das Molekül und das Leben, vom makromolekularen Ursprung des Lebens und der Arten, was Darwin nicht wissen konnte und Darwinisten nicht wissen wollen. Und er sagt, man muss die ganze Sache mit der Evolution, muss man einfach rein exakt naturwissenschaftlich angehen. Und das heißt also, diese ganzen Kettenbildungen anschauen. Es geht nicht, wie man es drehen und wenden will. Es geht nicht. Es geht nicht für Proteine, es geht nicht für RNS, es geht nicht für DNS. Und dann erklärt er, nicht nur der Weg von der toten Materie zur ersten Zelle geht nicht. Alles Weitere geht auch nicht. Nicht wahr? Bei dem Einzeller, da ist die DNS, das Molekül, auf dem das ganze Erbgut aufgeschrieben ist, ist 1 Millimeter lang. Dann sagt man eben durch Mutationen, also zufällige Veränderungen dessen, was da kodiert ist, sei dann plötzlich mal etwas Besseres entstanden und so sei es eben immer höher hinaufgegangen mit der Entwicklung. Ach wo. Die Fische, als Tiere viel höhere Ordnung, die haben ein DNS, das ist 25 Zentimeter lang. Und wir Menschen haben ein noch längeres, das ist das längste, 1 Meter. Ja, also wie soll das Wachstum des DNS geschehen sein? Das ist wieder genau das Gleiche. Das ist wieder statistische Copolykondensation. Und das funktioniert nicht. Es ist unmöglich, chemisch unmöglich, dieses Kettenwachstum sich irgendwie vorzustellen. Es ist im Widerspruch zu allen möglichen Naturgesetzen. So. Sind Christen wissenschaftsfeindlich, wenn sie sagen, aus naturwissenschaftlicher Sicht müssen wir Evolution unter allen Umständen ablehnen? Kann man so nicht sagen, oder? Es geht auch das Gegenteil. Wir sagen, aus naturwissenschaftlicher Sicht ist das Ganze eine Unmöglichkeit. Und es gibt Evolutionisten, die sind unwahrscheinlich ehrlich. Einer davon war Professor Ernest Gahan, Biochemiker an der Universität Montpellier seiner Zeit. Er hat in seinem Vortrag L'origine de la vie, die Entstehung des Lebens, gehalten am 17.04.1964 im CERN in Genf, Folgendes gesagt. Es ist absurd und absolut unsinnig zu glauben, dass eine lebende Zelle von selbst entsteht. Aber dennoch glaube ich es, denn ich kann es mir nicht anders vorstellen. Leider sind nicht alle Evolutionisten so ehrlich wie dieser Mann. Aber es gibt sie Und diese Ehrlichen, die lassen wir hier sprechen. Er selbst gibt zu, es ist nicht intellektuell irgendwie notwendig, an Evolution zu glauben, sondern im Gegenteil, es ist absurd, absolut unsinnig. Aber weil sie ihre Ideologie so lieben, glauben sie es trotzdem. Wir kommen zu einer zweiten Anfrage. Existiert Gott? In Römer 1 sagt der Apostel Paulus in Vers 20, denn das Unsichtbare von ihm, das heißt von Gott, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten mit dem Verstand wahrgenommen werden, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Er spricht hier im Zusammenhang über die Völker der Welt, die die Bibel nicht kennen. Und er sagt, Gott hat durch die Erschaffung der Welt von sich ein Zeugnis gegeben, ein Zeugnis seiner Existenz. Und der Verstand des Menschen kann das wahrnehmen, dass hinter der Ordnung der Natur ein Ordner sein muss. Denn jeder merkt, diese höhere Ordnung, die wir überall sehen, die kann nicht zufällig entstehen. Auch schon Ludwig van Beethoven sagte, dass das Weltall und die Harmonie in der Natur, das kann nicht durch Zufall entstanden sein. Nicht indem die Atome einfach zufällig zusammengekommen sind, sondern es muss einen Schöpfergott geben. Und er wusste natürlich, eine Fünfte von Beethoven kann man nicht komponieren, indem man einfach zufällig Noten auf ein Blatt schreibt. Auch über Millionen von Jahren entsteht nie eine Fünfte von Beethoven. Also Ordnung, höhere Ordnung verlangt einen Ordner. Und so sagt der Apostel Paulus, der Mensch wird einmal, wenn er vor Gott stehen wird, ohne Entschuldigung sein, wenn an Gott vorbeigegangen ist, auch wenn er die Bibel nicht gekannt hat. Das Zeugnis der Natur ist so klar. Also Römer 1,20 ist sehr interessant, weil es zeigt, man kann Gott erkennen durch die Logik der Schöpfung. Nun, auch aus moderner naturwissenschaftlicher Sicht muss man sagen, die Welt muss einen Anfang haben. Warum? Ja. Ich habe ja erklärt, wie wichtig es ist, Thermodynamik zu kennen in der Physik und dann in der Chemie. Warum? Der erste Satz der Thermodynamik, das ist der Energieerhaltungssatz, der sagt Folgendes. Es entsteht keine neue Energie aus dem Nichts. Das heißt also, die Summe aller Energie, die es gibt im Universum, die bleibt immer gleich. Es entsteht keine neue Energie, und es wird auch keine Energie vernichtet, ins Nichts aufgelöst. Nun, dieser Satz ist ganz interessant. Also er sagt, es ist unmöglich in der Naturwissenschaft damit zu rechnen, dass plötzlich da aus einem Punkt plötzlich neue Energie entsteht aus dem Nichts. Das geht nicht. Es gibt nur die vorhandene Energie. Ja gut. Nehmen wir das mal zur Kenntnis. Und jetzt der zweite Satz der Thermodynamik. Der sagt, die Menge der nutzbaren Energie nimmt stets ab. Nicht wahr? Die Energie, wenn sie verwendet wird, die wird nicht vernichtet, aber sie wird umgewandelt. So kann man zum Beispiel Bewegungsenergie, die kann man in Zerstörungsenergie umwandeln. Also wenn man mit der Faust mal so richtig in eine Betonmauer hineinschlägt, ja? Das ist eine kinetische, eine Bewegungsenergie und dann bricht vielleicht etwas am Knochen und ein bisschen wird sogar noch in Wärmeenergie umgewandelt. Aber eben, die Energie bleibt erhalten, aber sie wird umgewandelt. Nur, nehmen wir eine Kerze. Die Kerze brennt mal aus. Nehmen wir die Sonne. Die liefert uns ständig Unmengen an Energie, tagtäglich. Aber einmal wird die Sonne ausgebrannt sein. Und so gilt das für alle Sterne des Weltalls. Für das ganze Weltall. Und so kann man sagen, die Menge der nutzbaren Energie nimmt stets ab. Man kann also das Weltall vergleichen mit einer Batterie. Ja, da ist eine bestimmte Menge Energie drin und die wird dann verbraucht. Jetzt finden wir irgendwo auf einer Wiese eine Batterie und verwenden sie und sehen, oh, die ist noch halb voll. Und ist klar, die hatte mal einen Anfang und die Batterie wird ein Ende haben, wenn die Energie eben verbraucht ist, natürlich umgewandelt, sie wird ja nicht vernichtet, aber sie ist dann verbraucht. Und so sehen wir unser Weltall, das ist noch nicht am Ende. Die Energie wird verbraucht, aber sie nimmt immer mehr ab, die nutzbare Energie. Das heißt, das Weltall muss einen Anfang haben und strebt eben einem Ende zu. Und damit wird bereits widerlegt, was die Atheisten früher immer behauptet haben, die Kommunisten in der Sowjetunion, die Materie ist ewig. Was ewig? Das ist ja völlig im Widerspruch zur Naturwissenschaft. Erst- und zweitterminamischer Hauptsatz zusammen sagen, unmöglich, die Materie ist nicht ewig. Es muss einen Anfang gehabt haben. Und jetzt stellt sich die Frage, aber wie ist der Anfang zu verstehen? Durch Schöpfung oder durch Evolution? Ich glaube, wenn man die Sterne, die Galaxien, hier jeder Lichtpunkt ist da eine Galaxie mit etwa 100 Milliarden Sternen zusammen. Das ist ein Blick mit dem Hubble-Teleskop in die Tiefen des Weltalls. Wenn man diese Galaxien beobachtet, sieht man, dass praktisch alle in ihrem Licht eine Verschiebung haben zum Rot, zum roten Licht hin. Eine Rotverschiebung. Nicht ganz alle. Zum Beispiel die Andromeda-Galaxie, das ist die uns nächste Galaxie, die nicht, aber sonst die meisten. Und das kann man so erklären, wenn diese Galaxien sich wegbewegen von der Erde, dann würde so eine Rotverschiebung entstehen. Ist allerdings nicht die einzige Erklärung, aber das ist eine vernünftige Erklärung. Das würde also bedeuten, alle Galaxien bewegen sich von der Erde weg. Aber es ist bereits eine Interpretation von dem, was man beobachten kann. Rotverschiebung. Und so hat man im 20. Jahrhundert sich gesagt, ja also, das Weltall muss ja einen Anfang haben, aber das wird ja immer größer. Es dehnt sich ja aus. Die Galaxien in allen Richtungen wegfliegen. Also das Weltall gestern war kleiner als das heute und das heute ist kleiner als das morgen. Nun, jetzt rechnen wir das zurück in die Vergangenheit. Da geht man natürlich davon aus, dass die Gegenwart der Schlüssel ist zur Vergangenheit. Nicht wahr? Wenn ich jetzt so in den letzten zwei Jahren gemessen hätte, wie viel ich gewachsen bin, und dann möchte ich zurückrechnen, wie groß ich vor 51 Jahren war, das geht nicht, oder? Ja, die Gegenwart ist nicht einfach der Schlüssel zur Vergangenheit. Aber das hat man hier gemacht. Und dann hat man sich gesagt, ja gut, wenn das Weltall sich ausdehnt, jetzt rechnen wir zurück. Also, vor 13,7 Milliarden Jahren war die gesamte Materie und Energie des Weltalls an einem kleinsten Punkt konzentriert. Ja, und woher kam das? Ja, lesen Sie nach bei Alan Guth. Das ist ja einer der größten Urknallphysiker vom Institute for Technology in Massachusetts. Spitzenwissenschaft der Urknalltheorie. Ja, er sagt in seinem Buch, die Geburt des Kosmos aus dem Nichts. Der Urknall war die Entstehung aller Materie und Energie aus dem Nichts. Also vor genau, nein, nicht, das sagt er auch nicht. Kommt ja nicht auf ein paar Wochen mehr oder weniger an. Aber sagen wir, am Anfangspunkt eben, 13,7 Milliarden Jahren gab es zuerst gar nichts. Und dann sei aus dem Nichts Materie, Raum und Zeit entstanden. Aber das ist im Widerspruch zum ersten thermodynamischen Hauptsatz der Physik. Denn der sagt, in der Natur, einfach so, entsteht nie Energie aus dem Nichts. Und die glauben also etwas, was im Widerspruch ist zur exakten Naturwissenschaft. Können wir nicht als Fundamentalisten so etwas akzeptieren. Ja, aber ihr glaubt ja auch an eine Erschaffung aus dem Nichts. Ja, natürlich. Aber nicht aus dem Nichts. Ja, aus dem Nichts, aber nicht durch nichts. Sondern durch den ewigen, unendlichen, allweisen Gott. Und dann glauben die in der Evolutionslehre aus diesem höchsten Chaos, denn die Materie in einem Punkt konzentriert mit aller Energie, war das höchste Chaos. Aus diesem höchsten Chaos des Urknalls, alles hat sich ausgedehnt in alle Richtungen, haben sich dann immer höhere Ordnungen gebildet. Nun, das ist im Widerspruch zum zweiten thermodynamischen Hauptsatz der Physik. Denn der sagt, nicht nur die Energie wird verbraucht, sondern allgemeiner gesagt heißt es auch, Ordnung strebt immer nach Unordnung. Man sagt eben wissenschaftlich, die Entropie, also das Maß der Unordnung, nimmt zu. Jede Hausfrau weiß das. Automatisch, wenn man nichts macht, oder? Also man kämpft gegen das Chaos mit Intelligenz und versucht zu ordnen und so. Ja, aber so sich selbst überlassen, wirkt das überall bis in den Haushalt hinein. Ordnung strebt nach Unordnung. Unordnung strebt nicht nach Ordnung, aber die glauben, es sei immer höher gegangen, bis dann schließlich zum Menschen. Das menschliche Gehirn stellt die komplexeste Ordnung dar im Universum, die wir kennen. Also die Evolution steht im offensichtlichen Widerspruch zu den Naturgesetzen. Da kann man doch nicht sagen, fundamentalistische Christen seien wissenschaftsfeindlich. Eben gerade nicht. Also gehen bis zu dem Punkt, wo sie sagen, und jetzt, mit Naturwissenschaft kann man die Welt nicht erklären. Jetzt braucht es einen unendlichen Schöpfer dahinter. Richard Lewontin, 1929 geboren, ein großer Evolutionist, Professor an der Harvard University seiner Zeit, das war auch wieder so ein ganz ehrlicher Mann. Der sagte, unsere Bereitschaft, wissenschaftliche Behauptungen gegen unseren gesunden Menschenverstand zu akzeptieren, ist der Schlüssel zum Verständnis des wirklichen Kampfes zwischen Wissenschaft und dem Übernatürlichen. Wir stellen uns auf die Seite der Wissenschaft, trotz der offensichtlichen Widersinnigkeiten, im Original Absurdity, trotz der offensichtlichen Widersinnigkeiten einiger ihrer Konstrukte, weil wir uns a priori, das heißt von vornherein, dem Materialismus verpflichtet haben. Materialismus sagt, die letzte Wirklichkeit ist die Materie. Es gibt keinen Gott. Das hat er geschrieben in seiner Rezension zu Carl Sagans Buch The Demon-Haunted World, 9. Januar 1997. Also, wer ist da wissenschaftsfeindlich? Wenn man bereit ist, für seine Philosophie, Materialismus, Dinge zu glauben, die gegen den gesunden Menschenverstand gehen, trotz offensichtlicher Widersinnigkeiten. Ja, ich habe dieses Haus, dieses Hochhaus in Tel Aviv einmal fotografiert. Also man staunt, wie viele Stockwerke hier sind. Aber stellen wir uns mal vor, es gibt da ein Stromproblem da in einem der obersten Stockwerke. Jetzt könnte man als Elektriker durch alle Räume und Zimmer gehen und alle Steckdosen untersuchen, ob da noch Strom drauf ist. Aber ein wirklich erfahrener Strömler, wie man auf Schweizerdeutsch sagt, der würde dann Folgendes zuerst mal machen. Er geht in den Keller runter und schaut, ob überhaupt etwas drauf ist auf dem Hauptschalter. Dann kann man die Arbeit sparen. Das ist ziemlich viel Arbeit, oder? Also wenn unten kein Strom drauf ist, dann kann man eh alles vergessen. Gut. Und die Evolution ist eigentlich so ein Gedankengebäude, ein riesiges Gedankengebäude. Und jetzt waren wir gerade unten im Keller. Da haben wir schon gesehen, es gibt keinen Strom drauf. Bei der Entstehung der Welt, bei der Entstehung der Zelle und dann bei der Entstehung der neuen Tierarten, Arten von Lebewesen. Kein Strom drauf, kann man vergessen. Die Evolutionslehre ist nicht Wissenschaft, es ist eine Religion. Und zwar eine absurde Religion. Ich erinnere an Lewontins Wort Absurdity. Ja? Ich unterrichte ja an der STH unter anderem Religionen der Umwelt Israels. Also ägyptische Religion, sumerische, babylonische, kananitische, assyrische. Und da nehme ich meinen Studenten auch die Schöpfungsmythen, zum Beispiel der Ägypter, durch. Im ägyptischen Schöpfungsmythos aus Heliopolis, heute Kairo, beginnt das alles so. Alles beginnt mit Atum, dem Sonnengott, der sich selbst erschafft. Der Sonnengott wird ja im Altägyptischen auch genannt Chepre. Das heißt, der von selbst entstand. Merkt man die Parallele? Die Geburt des Kosmos aus dem Nichts, Ellen Good. Die Natur hat sich selber erzeugt. Und dann gibt es einen Schöpfungsmythos aus Hermopolis. Diese verschiedenen Schöpfungsmythen hat man früher getrennt angeschaut. Heute sagt man in der Ägyptologie, nein, die muss man miteinander kombinieren. Aber im Hermopolis-Schöpfungsbericht beginnt alles mit 8 Göttern. Das heißt 4 Götterpaaren. Niau und Niaut, Mann und Frau, werden als Frösche oder auch als Schlangen dargestellt. Niau und Niaut symbolisieren das Nichts. Kuk und Kauket, die Finsternis oder Abwesenheit von Licht. Hu und Hauhet symbolisieren Raum und Zeit. Und Nun und Naunet als Urwasser symbolisiert das die Urmaterie. Nun, genau so beginnt die Urknalltheorie. Die Illusion ist nichts anderes als eine Vergötterung des Nichts. Aus dem Nichts kam alles. Obwohl wir wissen, dass aus Nichts entsteht nichts. Nun, Niau und Niaut. Und dann sagt man in der Urknalltheorie, zuerst war alles dunkel und erst dann im weiteren Verlauf der Bildung des Aufbaus der Materie entstand dann Licht, also zuerst Kukut, Kauket, Finsternis. Und aus dem Nichts sei eben Raum und Zeit entstanden, Hu und Hauhet. Und da war am Anfang einfach die Urmaterie, ja, Nun und Naunet. Das ist Religion. Ja, jetzt ist 11 Uhr, wir machen eine Viertelstunde Pause und fahren dann weiter mit der dritten Frage. Woher kommt Gott? Wir kommen jetzt zur dritten kritischen Anfrage an Fundamentalisten. Wir haben gesehen, es braucht einen Schöpfer, um die Herkunft der Welt zu erklären. Aber dann kommt die Frage, ja, ist das nicht nur einfach eine Verschiebung auf eine andere Ebene? Dann kommt doch die Frage, und woher kommt Gott? Also drittens, woher kommt Gott? Nun schauen wir uns zunächst an, wie die Bibel Gott beschreibt. Der Gott der Bibel ist Zeit und Raum nicht unterworfen. In Jeremia 23, Vers 24 heißt es, erfülle ich nicht den Himmel und die Erde, spricht der Ewige. Das heißt, er ist allgegenwärtig. Und zudem spricht die Bibel darüber, dass Gott auch jenseits dieser Schöpfung ist, im Himmel. Und so ist Gott eben der immanente Gott, der überall gleichzeitig in der ganzen Schöpfung da ist und gleichzeitig auch der transzendente Gott, der jenseitige Gott. In Offenbarung 1, Vers 4 wird der Gottesname Yahweh, der Ewige, der Unwandelbare, der ja gegen 7000 Mal im Alten Testament vorkommt, so umschrieben mit der da war und der da ist und der da kommt. Also im Blick auf Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, er ist einfach der Seiende. Er ist da. Und so bedeutet eben Yahweh, es kommt von dem Wort Hava, Sein. Er ist der Seiende, der das Sein in sich selbst hat. Darum der Ewigseiende oder eben auch der Unwandelbare. Oder wie in jüdischen deutschen Übersetzungen manchmal Yahweh wiedergegeben wird mit der Ewige. Oder in der Lutherbibel zu Recht der Herr. Denn als der Ewigseiende steht er über allem. In 2. Petrus 3, Vers 8 heißt es ferner, dass bei Gott ein Tag wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Das ist ganz erstaunlich. Ich meine, in früheren Zeiten hätte man sich sagen müssen, das geht doch nicht. Die Zeit ist doch etwas, die geht einfach strikt vorwärts. Es gibt doch nicht so etwas wie relative Zeit. Ja, da muss man warten, bis Albert Einstein kam. Und der hat dann tatsächlich gezeigt, die Zeit ist direkt verknüpft mit dem Raum. Und die Zeit ist in dem Sinn relativ. Es hängt auch davon ab, wie schnell man sich im Weltall bewegt. Je mehr man sich mit der Lichtgeschwindigkeit nähert, desto langsamer geht die Zeit. Und die Bibel sagt von Gott, 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Das heißt, er ist der Zeit überhaupt nicht unterworfen. Das macht klar, die Bibel zeigt Gott als jemand, der von völlig anderer Art ist als die Natur. Und wir haben den ersten und den zweiten thermodynamischen Hauptsatz angeschaut, der zeigt, die Welt muss einen Anfang haben. Der erste und zweite thermodynamische Hauptsatz kann eben nur auf Dinge in Raum und Zeit angewendet werden. Aber die Bibel macht klar, und das lange bevor man diese Dinge mit Einstein wusste, dass Gott eben von völlig anderer Art ist. Er ist der Ewige. Und darum kann man nicht sagen, ja, da muss Gott auch einen Anfang haben. Nein, das gilt für alles, was wir sehen. Da sehen wir, es zerfällt, es vergeht. Die Blume ist so schön und am Abend ist sie verdorrt. Und so ist es auch mit den Menschen. Eine kurze Zeit blühen sie so richtig auf und dann das Verwelken kommt auch. Aber der Gott der Bibel ist eben auch ganz anders als die Götter der Heiden oder als das Göttliche im Hinduismus. Dort wird nämlich das Göttliche gleichgesetzt mit der Natur. Die Hindus sagen, Gott ist in allem. Gott ist alles. Eigentlich ist alles, kommt aus, ist eigentlich eben Brahma. Das ist jetzt völlig anders. Das ist die Vergottung der Natur. Das ist sehr verwandt mit Evolutionslehre, wo man eben die Materie als letzte Wirklichkeit verehrt. Das ist nichts anderes als die Verehrung der Natur anstatt Gottes. Und so stellt sich die Frage eben nicht, ja, wenn ihr sprecht von Gott, dann habt ihr das Ganze einfach verschoben auf eine andere Ebene. Nein, das ist von völlig anderer Art. Und so müssen wir sagen, das, was wir sehen und betasten und messen können, alle diese Dinge, die vergehen, die müssen einen Anfang haben. Aber dieser Gott, der allgegenwärtig ist und allwissend, allmächtig, er ist die letzte Ursache des Seins. Nun kommt eine vierte Anfrage. Hat Jesus Christus wirklich gelebt? Nun, da könnte jemand sagen, ich habe das mal so in den Ohren noch von einem Juden, der mir sagt, ja, wenn jemand eine so dumme Frage stellt, also dann ist er quasi überhaupt nicht ernst zu nehmen. Das ist ja eh völlig klar. Aber nein, es ist so, wenn man mit Leuten spricht auf der Straße, ist das nicht für alle so ganz klar. Und da muss man sich diesen Anfragen stellen und sie ernst nehmen, die Anfragen. Und das kann sein, dass jemand diese Frage wirklich stellt und wenn man sie beantworten kann, dass ihm das weiterhilft. Dass er dann wirklich weiterdenkt und schließlich Jesus Christus auch findet als sein Retter. Nun, da kann man antworten, wir haben nicht nur das Zeugnis der Bibel, im Neuen Testament, Augenzeugen der Zeit haben geschrieben, wie Matthäus, Johannes und so weiter. Wir haben auch Zeugnisse außerhalb der Bibel, zum Beispiel Tacitus, der römische Geschichtsschreiber von 36 bis 100 nach Christus, hat er gelebt. Er schreibt in seinen Annalen, Buch 15, Abschnitt 44, über die Christen. Es geht dort um den Brand von Rom. Und dann sagt er von den Christen, dieser Name stammt von Christus, der unter Tiberius vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden war. Nun, das stimmt genau überein mit den Angaben in den Evangelien. Lukas 3 macht klar, dass der Jesus gewirkt hat öffentlich unter dem Kaiser Tiberius und unter dem Prokurator Pontius Pilatus, der an der Macht war, 26 bis 36 nach Christus. Josephus Flavius, ein jüdischer Geschichtsschreiber, er lebte von 37 bis 100 nach Christus, schreibt in seinen jüdischen Altertümern, Buch 18, Abschnitt 63, Zu dieser Zeit, im Zusammenhang geht es auch um die Zeit von Pontius Pilatus, lebte Jesus, ein weiser Mensch. Und schließlich sagt er, und als Pilatus nach Hinweisen unserer führenden Männer ihn zum Kreuz verurteilte. Also das sind klare Beispiele außerbiblischer Bezeugung. Ja, Jesus Christus hat wirklich gelebt und genau in dieser Zeit, wie das Neue Testament es beschreibt. Dann kommt fünftens die Frage, ja gut, aber ihr stützt euch ab auf die Bibel. Das mögen ja gut wirklich Augenzeugen gewesen sein, aber wer sagt uns, dass die Bibel heute noch dem entspricht, was ursprünglich geschrieben wurde? Also fünftens, wurde die Bibel verfälscht? Da wird ja oft gesagt, die Bibel wurde ständig abgeschrieben und übersetzt und da ergaben sich doch Fehler. Kann man überhaupt davon ausgehen, dass es heute noch die ursprüngliche Bibel gibt? Nun, da muss man heute bei den Leuten ganz von vorne anfangen und erklären, die Bibel ist aufgebaut aus zwei Teilen. Der erste Teil, das Alte Testament und dann das Neue Testament. Das Alte Testament ist eine Sammlung von 39 Büchern, geschrieben vor Jesus Christus. Und das Neue Testament eine Sammlung von Büchern, 27 Bücher, geschrieben nach dem Kommen von Jesus Christus. Der Sinn des Alten Testamentes ist, da wird verheißen, der Messias, der Erlöser wird einmal kommen. Und das Neue Testament zeigt, der Messias, der Erlöser ist gekommen. Jesus Christus ist der Messias. Also das Alte und das Neue Testament stehen zusammen zueinander wie Verheißung und Erfüllung. Also ganz zentral steht Jesus Christus und sein Opfertod am Kreuz. Und nun schauen wir uns die Schriften des Neuen Testaments für sich an. Diese Bücher wurden geschrieben zwischen 32 und 100 nach Christus. 100 markiert etwa das Todesjahr von dem letzten Bibelschreiber, der starb, Johannes. Heute besitzen wir 5760 griechische Manuskripte des Neuen Testaments. Das ist fantastisch, denn von römischen und lateinischen Schriftstellern, da hat man im Allgemeinen von einem Werk so einige Handschriften. Wenn man ein Dutzend Handschriften hat, ist das eine gute Sache. Aber vom Neuen Testament haben wir 5760 griechische Manuskripte, und zwar Abschriften aus dem 1. bis ins 15. Jahrhundert. Und dann kam die Buchdruckerkunst. Dann hat man die Manuskripte gedruckt. Es gibt ferner etwa 10.000 Manuskripte der antiken Übersetzungen. Hier sieht man eine Seite aus einer besonders umfassenden Handschrift, das ist der Codex Sinaiticus um 350 nach Christus. Er enthält das vollständige Neue Testament. Nun können wir also argumentieren, Moment, wir können jetzt argumentieren, wir haben so viele Handschriften und natürlich hat es Abschreibefehler gegeben, aber wir können die Handschriften miteinander vergleichen und dann sieht man, wo es sich um Abschreibefehler handelt und wo es eben den ursprünglichen Text wiedergibt. Vielleicht hat jemand gestutzt, dass ich gesagt habe, es gibt Handschriften aus dem 1. Jahrhundert. Aber es ist so, der P46, das ist eine Paulusbriefsammlung, inklusive Hebräerbrief, die wurde bekannt in den 1930er Jahren. Und ein Gelehrter hat dann so aufgrund einer Seite entschieden, also das Schriftbild deutet hin, geschrieben um etwa 200 nach Christus. Damals schrieb man so die griechischen Buchstaben. Und in der ganzen Literatur sieht man immer P46 um 200. Alle schreiben das ab. So geht das in der Wissenschaft. Aber Ein Gelehrter, ein koreanischer Gelehrter namens Kim, hat vor einigen Jahren diese Handschrift ganz gründlich bearbeitet. Und er kam zwingend zum Schluss, die Handschrift stammt aus dem letzten Viertel des ersten Jahrhunderts, also etwa 75 bis 100 nach Christus. Sensationell, weil der letzte Brief von Paulus, der 2. Timotheus, wurde ja aus der Todeszelle in Rom um 67 geschrieben. Und da haben wir bereits eine Sammlung von allen Paulusbriefen in Ägypten. Also Zeit 75 bis 100 nach Christus. In dieser Handschrift ist noch 80% des Textes erhalten. Das ist natürlich sensationell. Und da kann man zeigen, das ist nicht eine andere Bibel. Das ist das Neue Testament, wie das Bauern in Ägypten im ersten Jahrhundert hatten. Und wenn jemand sagt, ja, die Bibel sei verändert worden, da hat es eine große Revision gegeben in der Zeit von Konstantin. Wo hat es die gegeben? Das ist nicht eine andere Bibel nach Konstantin als die vor Konstantin. Und so haben wir aber auch Handschriften aus dem 2. Jahrhundert, 3. Jahrhundert, 4. Jahrhundert und so weiter. Und durch Vergleichen der Handschriften kann man den ursprünglichen Text eben darlegen. Jetzt gehen wir zum Alten Testament. Dort gibt es tausende von hebräischen Handschriften aus dem Mittelalter. Man nennt sie der masoretische Text, weil die Rabbiner, die ihn abschrieben, mit großer Sorgfalt, die hießen Masoreten. Das kommt von Masorah, was auf Hebräisch heißt Überlieferung. Das waren die Überlieferer. Aber die haben nicht nur einfach schön abgeschrieben. Das ist hier übrigens eine Seite aus dem Codex Aleppo. Das ist die großartigste Prachthandschrift. Moshe ben Maimon, einer der größten Rabbiner im Judentum aller Zeiten, sagte, diese Handschrift, das sei die Referenzhandschrift. Die genaueste, die es gibt. Ja, und diese Abschreiber haben Buchstaben und Wörter ausgezählt. Die wussten zum Beispiel, dass der Buchstabe Aleph in den fünf Büchern Mose 42.377 Mal vorkommt. Bet 38.218 Mal. Und da konnte man in der Abschrift wieder nachzählen. Und wehe, ein Bet fehlte, da musste man auf die Suche gehen, bis man es gefunden hatte. Und eine Handschrift durfte nicht mehr als drei nachträgliche Korrekturen enthalten, sonst durfte man sie nicht in der Synagoge benutzen zur Vorlesung. Für die Schule ging es noch. Für die Schule. Aber für die Synagoge nicht mehr. Da sieht man also, mit welcher Ehrfurcht und Präzision abgeschrieben wurde. Nun haben die Kritiker früher gesagt, ja, die haben vielleicht im Mittelalter so genau abgeschrieben, aber wer sagt uns, dass in der Zeit vor dem Mittelalter wirklich auch so gut abgeschrieben wurde? Aber die Kritiker hatten keine Beweise. Die haben einfach in den Lücken unseres Wissens gewühlt. Und solche Lücken haben wir natürlich immer wieder. Aber sie konnten auch nicht beweisen, dass es nicht genau abgeschrieben worden war. Aber für sie war es trotzdem klar. Es war schlecht abgeschrieben und für die Gläubigen war auch klar, es war gut abgeschrieben. Denn der Herr Jesus hat ihr Verheißung gegeben, dass sein Wort nicht vergehen wird. Und dass kein Tüttel und kein Jota des Gesetzes vergehen wird. Nun kamen in den Jahren 1947 bis 1956 die Handschriften aus der Wüste Judäa, das heißt zuerst aus Qumran ans Licht. Und weiter wurden dann Funde gemacht im Wadi Murabbaat und auch auf Masada. Und da haben wir nun Handschriften aus dem 1., 2., 3. Jahrhundert vor Christus und aus dem 1. Jahrhundert nach Christus. Und diese Handschriften haben ein deutliches Zeugnis gegeben, wie präzise eben bis in alttestamentliche Zeit zurück, vorchristliche Zeit zurück, die Bibel genau abgeschrieben wurde. Allerdings ist zu sagen, in Qumran hat man verschiedene Gruppen von Handschriften unterschiedlicher Qualität. Es gibt Handschriften, die entsprechen dem Text der Samariter. Die hatten ja auch das Alte Testament zum Teil übernommen, die fünf Bücher Mose. Aber das ist ein schlechterer Text, denn die Samariter waren eben keine wirklichen Juden. Und dann finden wir Handschriften, die entsprechen der Septuaginta-Übersetzung. Das ist eine alte Übersetzung aus Ägypten. Aber Ägypten war eben auch ziemlich weit weg von Jerusalem, wo man den Zentraltext aufbewahrt hat. Im Tempel hatte man, das wissen wir aus der rabbinischen Literatur, hatte man Vorlagen, die besten Handschriften zentral gelagert, nach denen musste man Abschriften ausrichten. Und in Qumran findet man eben diesen zentralen Text. Und auch im Wadi Murabba'at und im Masada hat man ihn gefunden. Und das ist nichts anderes als der masoretische Text aus dem Mittelalter. Der ist auch da. Den nennt man zwar nicht masoretischer Text, sondern proto-masoretischer Text. Vor-masoretischer, weil er eben älter ist als der Text, den man bisher hatte. Übrigens, bei dem Wadi Murabba'at ist zu sagen, dort hat man Fragmente gefunden von 5 Büchern Mose aus der Zeit vor 66 nach Christus. Die stimmen in jedem Buchstaben mit dem Text aus dem Mittelalter überein. Sogar in der Orthographie. Ich meine, die Rechtschreibung hat ja auch im Laufe der Zeit, hat sich das ständig geändert im Hebräischen. Aber die Orthographie ist absolut identisch. Und heute, weil man jetzt so viele auch außerbiblische Inschriften hat auf Hebräisch, weiß man, ja, die Orthographie des masoretischen Textes, das ist eine uralte Orthographie aus der Zeit der Propheten. Ja, und so bestätigt das Bibelwort aus Jesaja 40,8, das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen. Aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Udvar Eloheinu Yakum Leolam. 6. Anfrage. Wie kann man erkennen, dass die Bibel Gottes Wort ist? Nun, also wenn wir akzeptieren müssen, es gibt einen Schöpfer. Jesus Christus hat gelebt. Wir haben auch heute noch die biblischen Schriften wie ursprünglich. Aber wer sagt uns, das ist nicht einfach Menschenwort? Ihr behauptet ja, das sei Gottes Wort. Wie kann man das erkennen? Der Koran könnte ja auch Gottes Wort sein. Oder die Schriften der Hindus. Nun, da muss man unbedingt mit diesem Argument kommen, mit der erfüllten Prophetie. Sie ist Gottes Siegel auf die Bibel. Und da machen wir uns nochmals etwas Gedanken über Gott, den ewigen Gott im Zusammenhang mit der Prophetie. Hier haben wir die Zeitachse. Für uns geht die Zeitachse ganz stur vorwärts, ja? Wir können ganz klar unterscheiden zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In Bezug auf Gegenwart und Vergangenheit hat der Mensch Möglichkeiten, um zuverlässige Aussagen machen zu können. Da sind wir uns alle einig. Mehr oder weniger zuverlässig, ja? Aber wenn es um die Zukunft geht, da versagt der Mensch kläglich. Insbesondere wenn es um die weiter entfernte Zukunft geht. Wenn da der Mensch zuverlässige Aussagen machen soll, warum geht das nicht? Weil wir Geschöpfe sind, die an Raum und Zeit gebunden sind. Übrigens, noch ein interessanter Gedanke, die Bibel macht klar, dass auch Engel, obwohl sie Geistwesen sind, an Raum und Zeit gebunden sind. Ist ja klar, sie sind ja nicht Gott. Und Gott sagt in Jesaja 42, mein Name ist Jahwe, und meine Ehre gebe ich keinem anderen. Wie sehen wir, dass sie an Raum und Zeit gebunden sind? In Daniel 10, Daniel betete und fastete, und 3 Wochen später kommt ein Engel zu ihm und sagt, dein Gebet wurde schon am ersten Tag erhört. Aber ein anderer Engel, der Fürst von Persien, hat mir Widerstand geleistet. Und erst als dann Michael, einer der ersten Fürsten, gekommen war, habe ich den Sieg davongetragen. Und somit hat er 3 Wochen Verspätung. Also nicht nur Menschen können zu spät kommen, auch Engel. Ja, aber es war eine begründete Verspätung. Und noch etwas, wenn der Satan mit den anderen Engeln vor Gott erscheint, in Hiob 1, sagt Gott, woher kommst du? Und er sagt, vom Umherstreifen auf der Erde. Das heißt, er ist nicht überall gleichzeitig. Er macht Weltreisen. Natürlich hat er überall seine Ableger, die Dämonen, die gefallenen Engel, die sind überall stationiert. Und so ist das Böse, das satanisch Böse überall auf dieser Erde gegenwärtig, aber der Teufel selber ist nicht allgegenwärtig. Nur Gott. Und so folgt daraus, dass auch Engel nicht die Zukunft wissen können, wie Gott sie weiß. Ein Beispiel, wie der Mensch versagt in Zukunftsprognose. Weltausstellung 1893 in Chicago. War gerade vor ein paar Wochen in Chicago. Dann auch das Bibelinstitut, Moody Bible Institute besucht. Ja, da gab es also die Weltausstellung und Spezialisten damals, das waren Sozialexperten, die haben erklärt, wie es in 100 Jahren sein werde. Erstens, Menschen werden 150 Jahre alt werden. Zweitens, Regierungen werden es immer einfacher haben, weil sich wahre Größe immer Richtung Einfachheit entfaltet. Oh, wie schön wäre das. Drittens, Gefängnisse werden kaum noch gebraucht werden. Viertens, Ehescheidungen werden nicht mehr nötig sein. Aber die meinten nicht, weil die Leute nicht heiraten, sondern weil sie Probleme lösen in der Ehe. Das ist ja unglaublich, oder? 100 Jahre, so daneben. Das waren Spezialisten, das waren Wissenschaftler. Aber die Wissenschaft versagt auch im Blick auf die Zukunft. Das ist auch nicht ihr Bereich. Wahre Wissenschaft beschäftigt sich mit dem, was man beobachten, als Fakten feststellen kann. Ja, aber Gott ist der ganz andere. In dem Sinn, dass er eben ewig seiend ist, nicht an Raum und Zeit gebunden. Und darum weiß er perfekt alles, was in der Zukunft kommt. So ganz menschlich kann man sich vorstellen, ein langer Tisch. Und auf diesem Tisch so ausgebreitet am Anfang die Schöpfung, Sündenfall, dann die Zeit bis zur Sintflut und so weiter. Bis am Schluss dann große Drangsalszeit, tausendjähriges Reich, neuer Himmel, neue Erde. Und für Gott ist die ganze Heilsgeschichte so ausgebreitet wie auf einem Tisch. Für ihn ist ein Tag wie tausend Jahre wie ein Tag. Er ist diesem Ablauf nicht unterworfen. Und darum ist natürlich die erfüllte Prophetie ein ganz wichtiger Hinweis darauf, dass die Prophetie der Bibel von dem ewigen Gott kommt. Auch nicht von irgendeinem Geist. Bösen Geist. Denn die wissen ja die Zukunft auch nicht. Perfekt. So wie Gott. Er ist, der da war, der da ist und der da kommt. 77 Mal findet man im Buch des Propheten Hesekiel diesen Refrain in Variationen. Und ihr werdet erkennen, dass ich der ewige Jahwe bin. Und zwar geht es immer um Gott gibt Prophetie. Und dann sagt er, wenn das alles in Erfüllung gehen wird, und ihr werdet erkennen, oder sie werden erkennen, dass ich der ewige bin. 77 Mal. Also aus der erfüllten Prophetie heraus kann der Mensch erkennen, wer Jahwe, der Gott der Bibel, ist. In Jesaja 41, 23 sagt Gott zu den Göttern der anderen Religionen, verkündet das später Kommende, damit wir erkennen, dass ihr Götter seid. Und da müssen wir sagen, die Bibel ist das einzige Buch der Welt, das absolut zuverlässige und detaillierte Aussagen über die Zukunft machen kann. Das findet man nun in den anderen Religionen nicht. Das heißt nicht, dass die Bücher der anderen Religionen reines Menschenwerk wären. Nein, es gibt auch Geister, die dahinter stehen können. Aber diese Geister sind eben nicht Gott. Ein wichtiger Teil der erfüllten Prophetie ist die messianische Prophetie. Die Prophetie auf den kommenden Erlöser, Und wir können heute im Rückblick sagen, Jesus Christus erfüllte durch sein Kommen vor 2000 Jahren über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament über den Messias. Da wurde vorausgesagt, er wird ein Nachkomme von David sein. Jeremia 23, 5. Er wird in Bethlehem geboren werden, Micha 5, Vers 1. Er wird auftreten als Fürst im Jahr 32 nach Christus, so nach der Jahrwochenprophetie in Daniel 9. Er wird abgelehnt werden durch die Masse des Volkes, Jesaja 53. Er wird gekreuzigt werden, Psalm 22. Und als Folge davon wird Jerusalem und der Tempel zerstört werden, Daniel 9. Das jüdische Volk wird unter alle Völker zerstreut werden, 5. Mose 28, Vers 64 und folgende, und ständig verfolgt werden. Und so weiter und so fort. Das sind ganz klare Aussagen, nicht einfach so symbolisch und jetzt kann man das irgendwie so tiefenpsychologisch deuten. Nein. Klare Aussagen, die sich auch klar in der Geschichte erfüllt haben. Und das ist ohne Parallele. Dann gibt es Prophetie über Weltgeschichte. Nehmen wir allein das Buch Daniel. Es sind bloß 12 Kapiteln. Es stammt aus dem 6. Jahrhundert vor Christus und enthält 200 erfüllte Prophezeiungen über Babylon, Persien, Griechenland, Rom, Syrien, Ägypten, Israel. Oder nehmen wir Prophetie über Endzeit. Da gibt es mehr als 160 erfüllte Prophezeiungen über die Zeit von 1882, erste jüdische Einwanderung zurück ins Land der Väter, bis heute. Darüber schreibe ich ein Buch und in Listen verzeichnet werde ich diese über 160 Prophezeiungen da aufführen, Punkt für Punkt. In unserer Zeit. Nicht wahr, die Aufklärungsphilosophen, die haben gesagt, Prophetie in der Bibel, das ist immer Vaticinia ex eventu. Das ist so stolz gesprochen, um zu sagen, es ist Prophetie, die geschrieben wurde nach der Erfüllung. Ja, was wollen die mit diesen 160 Prophezeiungen machen aus unserer Zeit? Behauptet doch niemand, die Bibel sei erst jetzt geschrieben worden. Und ich meine auch die Prophetie über die Zerstreuung der Juden aus 5. Mose 28, das hat sich ja alles in der Zeit erfüllt, nach der Zeit erfüllt, wo alle Kritiker akzeptieren, ja, das Alte Testament wurde in vorchristlicher Zeit abgeschlossen. Alle, die was davon verstehen, für die ist das völlig klar. Ja, bei dieser Prophetie über die Endzeit heute geht es um die Rückkehr der Juden aus aller Welt ins Land der Vorfahren, die Staatsgründung, die Wüste blüht auf, alttestamentliche Städte erwachen wieder zum Leben. Amos 9, letzte Verse. Hebräisch wird eine gesprochene Sprache sein. Die umliegenden Völker wollen Israel ausrotten. Psalm 83. Der Tempelberg wird dramatisch befreit werden und so weiter. Und wir sind Augenzeugen all dieser Ereignisse. Ja, ich möchte noch zum Schluss zurückkommen auf die messianische Prophetie und ganz besonders hinweisen auf Jesaja 53. Das ist übrigens das Kapitel, das für die meisten Juden, die heute an Jesus Christus glauben, sind wohl über 400.000 heute. Für die meisten dieser Juden war das wohl ein Schlüsselkapitel, um zum Glauben zu kommen. Und ich habe mir gesagt, das muss gar nicht nur für Juden so sein, denn der Afrikaner in Apostelgeschichte 8, der kam ja auch zum Glauben durch Jesaja 53. Also das ist ein wichtiges Kapitel, das wir immer bereit haben sollten, wenn wir mit Menschen sprechen über die Bibel und die Glaubwürdigkeit. Darum, ich empfehle wirklich jeden, Jesaja 53 auswendig zu lernen. Ja, damit man auf der Straße, wenn man vielleicht keine Bibel auf sich hat, so eine kleine Gideonsbibel oder so, da kann man zitieren. Nun, Jesaja 53 ist echte Prophetie, denn die vollständige Jesaja-Rolle aus Qumran, die stammt ja anerkanntermaßen aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Und diese Rolle enthält Jesaja 53 vollständig. Ich habe es selber durchgelesen. Also der ganze Text ist da. Garantiert geschrieben vor der Erfüllung. Und wichtig ist auch Folgendes. Es gibt dann manchmal Kritiker, die sagen, ja gut, das ist vorher geschrieben worden, aber die Christen haben das dann interpretiert auf Jesus von Nazareth. Ach, woher? Gemäß dem Zeugnis der alten Rabbiner im Judentum spricht dieses Kapitel über den Messias. Das steht sogar, kann man sogar sehen im Talmud, im babylonischen Talmud, Sanhedrin 98b. Da wird nämlich der Name Nagua, der Geschlagene, Aussätzige, wird dort aus Jesaja 53 genommen und da wird gesagt, das ist der Name des Messias. Im Targum Jonathan wird dieses Kapitel direkt auf den Messias bezogen. Wenn es beginnt in 52, Vers 13, Hine avdi yaskil, auf Hebräisch, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, das steht im Targum noch eingefügt, siehe, mein Knecht, Meschicha, auf Aramäisch, der Messias. Aber dieses Kapitel hat sich wirklich in dem Herrn Jesus Christus erfüllt. Ich lese ein paar Verse. Jesaja 53, 3. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen, Nagua. Ein Name für den Messias. Und niedergebeugt. Doch um unsere Übertretungen willen war er verwundet. Um unsere Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und in diesem Kapitel wird erklärt, dass der Tod des Messias ein Opfer sein wird für die Sünden. Da wird also alttestamentlich erklärt, dass all die Tieropfer des Tempels und der Stiftshütte eine symbolische Bedeutung haben, hinweisend auf den Messias, der als Mensch für Menschen stellvertretend sterben wird, für ihre Sünden. Und das haben ja die Fundamentalisten in ihrem Buch der Fundamentals geschrieben. Das ist nicht etwas Symbolisches, oder das man übertragen muss. Nein, Jesus Christus ist wirklich für unsere Sünden gestorben. Und warum können wir das glauben? Weil es beglaubigt ist durch die erfüllte Prophetie. Jesaja 53, 10. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Warum hat es ihm gefallen? Weil es Gott gefallen hat, sündige Menschen, wie wir sind, zu retten. Darum war er bereit, sein Liebstes zu geben, seinen Sohn. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird. Ascham, das Schuldopfer, ist genau der Begriff aus 3. Mose, aus dem Opferdienst. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen, er wird seine Tage verlängern. Oh, wenn er gestorben ist als Opfer, dann wird er leben. Ja, das ist die Auferstehung. Der Messias wird sterben und dann leben. Und das Wohlgefallen des Herrn wird in seiner Hand gedeihen. Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen und ihre Missetaten wird er auf sich laden. Der Herr Jesus ist gekommen, um als der Gerechte für uns, die Ungerechten, zu sterben, um unsere Schuld auf sich zu nehmen und das Gericht Gottes am Kreuz in den Stunden der Finsternis zu ertragen. Damit wir dieses Gericht nicht in Ewigkeit im Feuersee ertragen müssen. Darum wurde er von Gott verlassen am Kreuz, damit Gott immer bei uns sei. Und hier wird gesagt, mein gerechter Knecht wird die vielen zur Gerechtigkeit weisen. Ja, da stellt sich die alte Frage aus dem Buch Hiob. Wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? Das Buch Hiob zeigt, wir Menschen sind alle wie Maden und Würmer. Ich erkläre jetzt nicht, wo die Maden am liebsten sind. So spricht die Bibel über uns in den Augen Gottes. Wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? Nun, der Herr Jesus hat das im Neuen Testament erklären lassen durch den Römerbrief. Wenn wir unsere Schuld Gott bekennen und glauben an das Opfer des Herrn Jesus, wird Gott uns gerecht sprechen. Weil er uns alle Schuld wegnimmt, was bleibt dann noch übrig, wenn alle Schuld unseres Lebens weg ist? Ja, dann kann Gott uns gerecht sprechen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen und ihre Missetaten wird er auf sich laden. Und so wird deutlich, Fundamentalismus ist nicht ein Sprung ins Dunkle, ein blindwütiges Zappeln gegen naturwissenschaftliche Fakten. Nein, im Gegenteil. Wir dürfen mit dem Apostel Paulus sagen, ich weiß, wem ich geglaubt habe. 2. Timotheus 1. Er glaubte an Jesus Christus, aber dieser Glaube war nicht auf eine Vermutung angewiesen, sondern er kannte seinen Erlöser. Ich weiß, wem ich geglaubt habe. Und so möchte ich schließen mit diesem Vortrag über Fundamentalismus mit 1. Korinther 3, Vers 11. Ein anderes Fundament kann niemand legen, außer dem, das gelegt ist, welches ist Jesus Christus. Und wenn wir dieses Fundament wählen, dann haben wir Stabilität für Zeit in diesem Leben und Ewigkeit. Wir haben gesehen, wie Darwin zerbrochen ist in den Nöten seines Lebens, weil dieses Fundament nicht da war. Aber dieses Fundament ist da und wir müssen es wählen und unser Leben bewusst auf den Felsen Jesus Christus gründen. Auch wenn es Spott, Verachtung bedeuten wird. Warum werden christliche Fundamentalisten verspottet, geschmäht? Ja, weil der Herr Jesus ja auch vorausgesagt hat, dass seine Nachfolger werden geschmäht und verfolgt werden. Das ist völlig normal. Ja, wir haben noch ein paar Minuten Zeit, bis 9:15. Vielleicht gibt es noch ein paar interessante Fragen, gerade direkt aus dem Publikum. Ja, fangen wir mal da hinten an. Wann wurde der Talmud geschrieben? Der Talmud besteht aus zwei Teilen, die Mishna und die Gemara. Die Mishna, der erste Teil, wurde geschrieben im 2. Jahrhundert nach Christus. Enthält aber sehr viel Lehrmaterial der Rabbiner aus dem 1. Jahrhundert und bis zurück in vorchristliche Zeit. Die Gemara sind Kommentare über die Mishna und die wurden verfasst in der Zeit vom 3. bis 5. Jahrhundert nach Christus. Es gibt zwei verschiedene Talmude, den babylonischen Talmud, Talmud Babli, und den Jerusalemer Talmud, Talmud Jerusalmi. Der Bavli ist der verbindliche im Judentum. Der Jerusalmi ist interessant. Und warum heißt der Bavli? Weil die meisten Kommentatoren der Gemara waren Rabbiner in Babylonien. Ich war nach der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 und dann nach der Niederschlagung des zweiten Aufstandes unter Bar Kochba 135 nach Christus, da flohen insgesamt etwa 1 Million Juden aus dem Bereich des Römischen Reiches hinaus nach Babylonien, in den heutigen Irak. Und darum stieg dann das Gebiet dort auf zum Zentrum des Weltjudentums bis ins Mittelalter. War Babylonien das Zentrum. Ja, weitere Fragen? Wo steht das, dass Hebräisch wieder in der Endzeit eine gesprochene Sprache sein soll? Das steht in Jesaja 19, das ist ein Kapitel über Ägypten in der Endzeit. Das geht also bis in die Zeit, wenn der Messias da ist und herrscht. Das beginnt ja sogar in Vers 1, der Herr kommt auf einer Wolke nach Ägypten. Das ist die Wiederkunft Jesu. Und dann steht in diesem Kapitel, dass sogar in 5 Städten Ägyptens die Sprache Kanaans gesprochen werden wird. Die Sprache Kanaans ist im Alten Testament die Bezeichnung für Hebräisch, weil Hebräisch ist ein kananäischer Dialekt. Abraham, nachdem er aus Ur in Chaldea nach Kanaan kam, hat von den Ureinwohnern die Sprache übernommen. Und seine Nachkommen haben diese Sprache weiterhin benutzt und später nannte man die Hebräisch. Also die Sprache Kanaans wird in der Endzeit gesprochen. Aber das Problem ist, alle kananäischen Dialekte sind ausgestorben. Auch Phönizisch, das man noch besonders lang im Libanon gesprochen hat, oder Punisch in Nordafrika, alles untergegangen. Aber dann hätte man ein Problem haben können mit Jesaja 19. Wie kann das sein? Hebräisch ist tot und das sollte wieder gesprochen werden. Man hat das wirklich nie erlebt in der Geschichte, dass eine Sprache, die länger als 1000 Jahre tot war, wieder zum Leben erweckt worden ist. Aber mit Hebräisch ist das in unserer Zeit geschehen durch die Arbeit von Eliezer ben Yehuda. Ja, eine Frage da hinten. Ist es nützlich, die Apokryphen zu lesen für einen Christen, obwohl wir wissen, dass sie ja nicht zu den Heiligen Schriften der Bibel gehören? Es ist so, die Apokryphen sind ja diese Bücher, die speziell in katholischen Bibeln zwischen Altem und Neuem Testament eingefügt sind, zum Beispiel Makkabäer, Judith, Tobias und so weiter. Diese Bücher wurden geschrieben nach dem letzten Propheten des Alten Testaments, Malachi, um 400 vor Christus, und vor den Schriften des Neuen Testaments. Aber die Qualität dieser Bücher ist ganz unterschiedlich. Zum Beispiel die Makkabäerbücher sind Geschichtsbücher. Und besonders das erste Makkabäerbuch ist in geschichtlicher Hinsicht sehr zuverlässig. Eben über diese Zwischenzeit zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Und das kann man mit Gewinn als historische Quelle benutzen. Aber dann ist es so, das Buch Jesus Sirach, das ist einfach eine praktische Auslegung, wie man das Alte Testament aufs Leben übertragen soll. Das hat ein Rabbiner geschrieben und sein Enkel, Jesus Sirach, hat noch ein Vorwort dazu geschrieben. Und er sagt, mein Großvater hat das Gesetz, die Propheten und die übrigen Schriften studiert und aufgrund von dem, was er studiert hat, hat er dieses Buch geschrieben. Also es ist einfach ein praktischer Kommentar. Und er behauptet auch gar nicht, wie auch die übrigen Apokryphen, Gottes Wort zu sein. Und so ist es interessant zu lesen, wenn man sieht, wie hat ein gottesfürchtiger Jude in der Zeit des 3. Jahrhunderts vor Christus das Alte Testament übertragen aufs Leben. Das ist also wie eine Bibelauslegung aus dieser Zeit. Und dann gibt es so märchenhafte Dinge wie Bel und der Drache und dann auch Susanna, enthält sogar unmoralische Details. Also da muss man sehr unterscheiden. Es gibt also solches, das was bringt und anderes. Da ist es nützlich, dass man weiß, dass es das gibt. Ja, eine letzte Frage, passt vielleicht gerade noch rein, bitte.
Welche Prophezeiungen müssen noch in Erfüllung gehen, bis der Herr wieder kommt?
Nun, ganz speziell all die Prophezeiungen über die große Drangsalszeit. Das sind diese 3,5 Jahre vor der Wiederkunft Jesu als König. Und viele, viele prophetische Abschnitte behandeln diese schrecklichste Zeit der Weltgeschichte. Und dann all die Prophetien über das 1000-jährige Reich, die stehen alle aus. Aber was interessant ist, man kann eigentlich sagen, die Schachfiguren heute sind aufgestellt für die Dinge der großen Drangsal. Und die Entrückung der Gläubigen, die zur Gemeinde gehören, die muss noch vorher stattfinden. Und Gott hat es so eingerichtet, dass wir keinen Hinweis haben, wann die Entrückung stattfinden soll. Gott wollte, dass man zu allen Zeiten, auch früher, immer den Herrn jeden Tag erwarten konnte. Aber heute sehen wir einfach, wie das immer mehr sich zusammenschiebt mit dieser Zeit, die große Drangsal betrifft. Und das macht uns einfach immer klar, wie dringend es ist, wirklich jeden Tag bereit zu sein. Jemand hat mal so, habe ich mal gesehen, zu Hause so das aufgestellt, also ein kleines Wort anstatt ein Foto, vielleicht heute. Und in dieser Erwartung dürfen Christen leben. Ja, dann wollen wir jetzt schließen.